Probenzimmer.
Der Podcast aus dem Musiktheater an der Wien.
Heute mit Kai Wessler. Die Spielzeit beginnt für uns mit der Produktion Combattimenti mit Musik von Claudio Monteverdi in der Kammeroper. Bei der Matinee zu dieser Produktion hatte ich die Gelegenheit, mit dem musikalischen Leiter David Bergmüller, mit dem Regisseur Olivier Fretsch und seinem Team über diese Produktion zu sprechen. Das Hauptstück dieses Abends der Combattimenti heißt natürlich Il Combattimento di Tancredi e Clorinda, der Kampf zwischen Tancredi und Clorinda, eine kleine Opernszene, die Monteverdi konzertant vor ganz genau 400 Jahren komponiert hat. Im Karneval 1624 wurde in dem Palast des adligen Domenico Mocenico, den man übrigens heute noch besichtigen kann oder in dem man als Hotel wohnen kann, man weiß nicht genau, welcher der beiden Palazzi es war, also in diesem Palazzo wurde diese Opernszene von Monteverdi uraufgeführt, die wirklich Epoche gemacht hat. Und das ist ein bisschen das, was uns an dieser Musik gereizt hat, die Madrigale von Monteverdi, die szenischen Gesänge, also alles das, was er abseits der Oper geschrieben hat, das ist ein bisschen die Petrischale dessen, was Musiktheater ist, der Ort, in dem Monteverdi viel entwickelt hat von dem, was dann in seinen Bühnenwerken wirksam geworden ist. Ja, und ich begrüße jetzt bei mir den musikalischen Leiter der Produktion, den Lautenisten David Bergmüller. Herzlich willkommen. David, die Madrigale, von denen wir sagen immer so einfach, es sind Madrigale, weil die meisten Werke, die wir hier hören, aus dem 8. Madrigalbuch von Claudio Monteverdi stammen, aus dem Madrigali Guerrieri Amorosi. Aber da ist ja eine Riesenvielfalt von Stücken. Es gibt große Chornummern, es gibt kleine Solonummern. Was versteht Monteverdi unter einem Madrigal und was für eine Vielfalt von Musik gibt es da zu entdecken?
Der Begriff Madrigal beschreibt an sich keine musikalische Form, sondern eine literarische Form. Und das ist die Vorgabe, die Monteverdi verwendet, also ein Madrigal, ein literarisches Madrigal. Und die Formen, wie er Musik komponiert, können von dem Solo-Madrigal, was wir eben jetzt gerade gehört haben, bis zum, was haben wir, Dixit Dominus mit 8 Stimmen, kann auch ein Madrigal sein.
Die großen Vertonungen, Orgel Cell, mit dem der Abend anfangen wird, das ist eine Vertonung von Petrarca, das Combattimento basiert auf Tasso, also Monteverdi hat wirklich die großen Dichter seiner Zeit dafür herangezogen. Und es ist eine Musik, die sehr mit dem Text zu tun hat, also das Vortragen von Texten hat eine enorme Bedeutung. Wie transformiert Monteverdi das in Musik?
Ich denke, das ist das Spezielle von Monteverdi überhaupt, dass er die Herangehensweise Musik und Text ganz eine besondere hat. Also er beschreibt in einem Brief an seinen Freund Striccio, der Librettist, dass er Musik einerseits sprechen will, also Sprache auf Musik vertonen will, und das andererseits ist Musik mit Text vertonen will. Und diese Ansätze, also das Sprechen und das Singen, beides in Musik, beschreibt er in diesem Brief an Striccio sehr konkret. Und das ist unser Ansatz auch für diesen Abend, dass wir Musik wie ein Schauspieler auf Tönen sprechen lassen können, und dass wir Musik aber genauso singen.
Und das betrifft sowohl Solostücke als auch Ensembles, denn das Lamento d'Arianna hat Monteverdi selber einmal als Solostück komponiert für die Oper 1608 und hat es dann 5 Jahre später nochmal als Madrigal für 5 Stimmen in seinem 6. Madrigalbuch veröffentlicht. Also man merkt, dieser Wechsel von Sprache und Gesang ist wirklich für die ganze Musik sehr konstitutiv.
Der Unterschied zwischen Sprache und Gesang, der tritt ja sogar in den mehrstimmigen Madrigalen, es gibt ganz kurze Wechsel. Es gibt einen Satz, der ist gesprochen, 2 Takte, und dann gibt es eine Linie, die ist gesungen, 8 Takte. Und dann wird unterbrochen von einem gesprochenen Satz und wieder geht es weiter mit gesungen. Und diese Unterschiede sind nebeneinander wie Tag und Nacht.
Und das ist auch, natürlich auch einer der Gründe, warum wir dieses Projekt machen, warum es uns auch so wichtig ist als Musiktheater an der Wien, diese Unterschiede zwischen Sprechen und Singen, also wann muss man eher sprechend singen und wann muss man singen sprechen und wann tritt Musik in den Vordergrund und wann Sprache, das ist, glaube ich, konstitutiv für alle Formen des Musiktheaters in den dann folgenden 400 Jahren, die diese Genre und diese Gattung machen werden. Wir haben mit dem Combattimento ein sehr besonderes Stück im Mittelpunkt, weil es eine szenische Komposition ist und weil Monteverdi dafür eine ganz neue Art der Musik erfunden hat, die er genere concitato nennt, also den erregten Stil. Was ist dieser erregte Stil? Wie habe ich mir das vorzustellen?
In diesem Stil, das neue ist, damals und Was dieser Stil macht, ist, dass er Szenen, Affekte und Szenen, Bilder, die Natur oder Bilder, die der Musiktext oder der literarische Text gibt, dass er die in Musik setzt. Ein Beispiel, wir haben in Compartimento eine Szene, wo von einem Pferd beschrieben wird. In der Uraufführung gibt es tatsächlich ein Pferd, das auf die Bühne kommt, und dieses Pferd wird musikalisch dargestellt. Das ist eine Sache von dem Stil. Also andere ist, wir hören wirklich Säbelgerassel, wir hören Schwerter klingen, die aufeinander prallen. Das ist vertont, das ist jetzt nicht irgendwie Comic-Musik oder wo man ein Schwert wirklich als Schwert hört, sondern es ist vertonte Musik, die dann klarerweise ein Pferd, einen Donner oder ein Schwert darstellen.
Ich muss kurz eine Sache, damit Sie keinen falschen Eindruck bekommen. Also die Uraufführung vom Combattimento war in einem Festsaal, einem sogenannten Portego. Das ist der große Durchgangssaal in den Palazzi von Venedig. Und wenn Sie solche Palazzi kennen, dann werden Sie oft sich wundern, warum die Treppenstufen so merkwürdig sind, nämlich relativ lang und relativ flach. Und die waren deswegen so gebaut, auch in vielen europäischen Schlössern, damit man mit dem Pferd in den ersten Stock hochkommen konnte. Und einen solchen Effekt hat sich Monteverdi wohl zunutze gemacht. Also er hat wirklich in diese Festgesellschaft, er schreibt das auch in der Druckausgabe, Tancredi mit einem Pferd reinkommen lassen und hat dann auch die Musik für das Pferd geschrieben.
Er hat die Musik geschrieben, das steht wirklich im Text drin. Trotto de cavallo, der Auftritt des Pferdes, der Gang des Pferdes, hier in Musik.
Monteverdi hat sehr genau vorgeschrieben, wie er will, dass gesungen wird. Es ist sehr sorgfältig komponiert. Er war auch berüchtigt dafür, dass er lange gebraucht hat für seine Kompositionen. Wie viel Freiheiten habt ihr als Interpret? Also müsst ihr diese Musik, wie das oft bei Barockmusik ist, auch neu erfinden? Oder welchen Raum gibt euch Monteverdi für Improvisationen und für eigene Gestaltungsmittel?
Ich denke, das ist die grundsätzliche Frage überhaupt in der Aufführungspraxis. Wie viel kann man sich als Interpret rausnehmen und wie viel muss man sozusagen das rekonstruieren? Monteverdi ist extrem präzise in dem, was er notiert. Und wo allerdings die Notation ganz stark an ihre Grenzen stößt, ist, wenn sie eben gesprochenen Text fein rhythmisch darstellen soll. Also natürlich kann man Text rhythmisch darstellen, auch bis zu einem bestimmten Grad korrekt oder präzise, aber die ganzen Feinheiten, die Nuancen, die das gesprochene Wort hat, kann man nicht in Musik schreiben. Und für mich ist die Interpretation oder die Entscheidung ist festzusetzen, wo ist es gesprochen und wo ist es gesungen. Wenn ich mich dafür entscheide, das als etwas Gesprochenes zu lesen von Monteverdi, dann habe ich die Freiheiten, die der Text rhetorisch zulässt. Die nehme ich mir heraus mit allen, also die Freiheiten, die jetzt der Syntax zulässt, die Schwerpunkte, dass die verstärkt werden oder genauso die feinen rhythmischen Sachen, dass ein Notte nicht Notte ist, sondern eine leichte Verzögerung der ersten schweren Silbe hat. Das ist das eine. Bei den gesungenen Stellen bin ich viel strenger im Ansatz. Bei den gesungenen Stellen will ich einen Taktus, der durchgeht. Wir versuchen sehr präzis mit dem Notentext zu sein. Also genau an allen gesungenen Stellen. Das Gesungene hat noch, es gibt noch einen Zusatz da, weil gesungen, wir wollen natürlich präzis im Notentext sein, aber wir wissen, dass die gesungenen Stellen eine damals lebendige Diminuiert-Praxis gehabt haben. Also
Verzierungen.
Eine Verzierungspraxis, die jetzt mehr als nur Triller sind oder nur Bebungen oder kleine Auszierungen und Ausfüllungen von Intervallen, sondern wirklich von Koloraturen über die geschriebene Stimme. Und das war eine Praxis, die damals ganz verbreitet war. Es gibt Dutzende Lehrwerke über diese Praxis, wie man zum Beispiel eine Kadenz singt, in kleinen, schnellen, virtuosen Linien. Und diese Praxis hat genauso polyphon stattgefunden. Also im mehrstimmigen Material konnten einzelne Stimmen individuell ihre Stimme erweitert komponieren oder improvisieren. Und diese Praxis versuchen wir eben an allen gesungenen Stellen auch polyphon weiterzuleben, weiterzutragen. Das heißt, wir gehen natürlich jetzt da weit von dem geschriebenen Text weg. Allerdings tauchen wir ganz konkret in die Diminuierpraxis, in die Praxis um Monteverdi herum ein und versuchen das so zu realisieren.
Du hast gerade eine der wichtigsten und schönsten Stellen von Combattimento angesprochen, wenn es heißt, es ist Nacht, denn in der Nacht findet der Kampf statt. Und das ist eine kleine Pointe, die Monteverdi uns mitgibt und die auch, glaube ich, ein bisschen so ein Brief in die Zukunft des Musiktheaters ist. Die beiden Kämpfer, Tancredi und Clorinda, also Clorinda ist eine Muslimin, wir sind in den Kreuzzügen des Mittelalters in Jerusalem. Clorinda ist eine äthiopische Prinzessin, die als Muslimin aufgezogen worden ist, obwohl sie eine christliche Mutter hat, in die Tancredi verliebt ist. Sie kämpft aber auch als Verteidigerin von Jerusalem und die beiden treffen sich für einen Zweikampf. Tancredi weiß nicht, mit wem er da eigentlich kämpft und tötet so unwissentlich und unwillentlich die Frau, die er eigentlich liebt, denn beide tragen Helme. Also die beiden sehen sich nicht oder sehen sich nur sehr schlecht und wir als Zuschauer sehen die beiden auch schlecht, denn es ist Nacht. Das heißt, die beiden sehen sich auch gar nicht, denn es ist komplett dunkel und sie können eigentlich nur noch mit ihren Schwertern aufeinander einschlagen. Aber obwohl es dunkel ist, hören wir, wie sie kämpfen, weil Monteverdi es uns mit seiner Musik erzählt. Das ist etwas sehr Neues und etwas, was man eigentlich eher im 20. Jahrhundert erwarten würde.
Genau, diese Darstellungen von Szenen, die passieren in Musik, das kennt man natürlich in einem 20. Jahrhundert, aber auch schon von Bieber kennt man das. Also Bieber in seinen Geigensonaten hat ja dann Kämpfe dargestellt oder Tiere dargestellt, aber Bieber ist deutlich später als Monteverdi.
Das ist die einzige Stelle, wo Monteverdi eine Verzierung zulässt und wo er schreibt, da darf verziert werden. Und ihr verziert auch auf ganz verschiedene Weisen. Es wird in dem Abend Combattimento in Teilen mehrfach erklingen. Wir werden gleich von Olivier Fritsch erklärt bekommen, warum. Wir hören also diesen Kampf dreimal. Es wird dreimal Nacht und ihr habt die Möglichkeit, es dreimal anders zu musizieren.
Genau, diese Freiheit nehmen wir uns heraus. Also das ist die Einladung von Monteverdi, in gewissen Stellen Freiheiten zu nehmen, das zu erzählen. Und wir hören das einmal ganz original in der Originalbesetzung und von Farran, der eine wunderschöne Koloratur da auspackt, aber dann auch in einer anderen Besetzung mit einer anderen Orchestrierung. Und es gibt ein paar Stellen, die wir uns in dem Stil herausnehmen, wenn wir was für unsere Ohren besonders machen wollen oder besonders herausholen. Wir haben nicht die Ohren von dem Publikum, das Monteverdi hatte. Und die Besonderheit zum Beispiel einer unvorbereiteten Dissonanz, das wurde damals als etwas Schockierendes und Großes wahrgenommen, das haben wir heute nicht mehr. Und solche Feinheiten in der Musik, um die wieder hörbar zu machen und für uns jetzt zu übersetzen, sagen wir, okay, das ist eine Stelle, die wir herausnehmen und aus der wir was Besonderes machen dürfen, wie eben Monteverdi schreibt für das Wort Notte.
Mit dem Regisseur von Combattimento, dem französischen Regisseur Olivier Fritsch, habe ich bereits vor der Matinée ein kleines Interview aufgezeichnet. Olivier, wir haben Musik, die 400 Jahre alt ist und das scheint erstmal sehr, sehr weit weg zu sein. Und ich habe ihn gefragt, warum soll man sich diese alte Musik eigentlich heute noch anhören? Was bringt uns das, was bringt uns das nahe? Ich glaube, die Musik hat die Frage schon halb beantwortet, aber ich fand es trotzdem sehr interessant, was Olivier dazu gesagt hat.
I would say Combattimento has the first theatrical aspect that connects music with text and action. So in that sense, it's like a live tale for children or a live tale for adults in that matter. But it's a tale. Someone with words creates what happens that is expressed by music.
Der Abend heißt Combattimenti, also es geht nicht nur um diesen einen Kampf zwischen Tancredi und Clorinda, sondern es sind im Grunde genommen ewige Kämpfe, also immer wieder die Frage, warum Menschen, die sich eigentlich lieben, Menschen, die sich eigentlich nahe sind, warum die in Konflikte treten und warum die in Kämpfe miteinander kommen.
Well, I can't actually speak for Monteverdi himself, but it feels like it was required by somebody for a party in his house. And therefore had messages to pass on to who he was and put him in a good favor. Using Tasso was also, I guess, Monteverdi's choice because he was very fond of that poetry. And he chose that little passage for many reasons. I'm thinking because he has been asked to do something about love as well. And also because, of course, we were in Venice in 1624 and the situation with the eastern part of Europe and Turkey, as it is the Ottoman Empire, and the situation with Rome, the Catholic world, was something that Venice was actually in the middle of. So I don't know exactly what he was asked to do, but he definitely found the right story for it.
Also auch nochmal auch darauf hingewiesen, dass die Geschichte für Monteverdi halt aktuell war, dass Venedig diesen Konflikt zwischen Orient und Occident ganz genau kannte und dass das wahrscheinlich der Grund war, dass Monteverdi dieses Stück genommen hat und vertont hat. Aber trotzdem nochmal die Frage, was ist so aktuell daran? Warum brennt uns das, warum brennt uns diese Musik auch heute noch unter den Nägeln, wenn wir sie hören?
The plural comes from the fact that there is not only in the story, but also in the music, the root of things that we still live with in art forms and in history and in politics. Of course, the situation between the East and the West, the Eastern world against or not against the Western world, and the threat or the imagination that it creates in people. Musically, the revolution that Monteverdi is told to have had comes from this thing that, oh, we know how to make soft music and hard music, but we don't know how to make passion. We don't know how to make war. And he wanted to invent something, which I think is also a huge motivation of his choices. In that sense, 400 years ago, it was a shock. It was an entertaining shock, but a shock. And today, that shock for our ears, for our history, for our knowledge, is less obvious. Because we're used to that. There's not a single day we don't see a video with the music that actually enhances the action or goes to underline the emotion of whatever is happening. Or we have Foley artists in movies making noises that it actually illustrate exactly, precisely, realistically sometimes, what is happening in the image. So we're used to that. And I guess the transformation that Monteverdi brought is not as strong to our ears. And there's always a danger to listen to that music as if it was a nice, quiet little evening by the fire. Because this is how it couldn't sound to us. It's, on the contrary, very expressive, very related to the text, to the meaning, to the action, to the incarnation of the body, the embodiment of the characters. So we decided to do it twice. And of course, in 1624, telling a story that was already a few centuries before, and in 2024, 400 years later, with the technology, the means, the theatrical possibilities that we now have.
Also, er hat auf einen ganz wichtigen Punkt hingewiesen. Die Zuschauer kannten die Geschichte von Clorinda und Tancredi. Wir heute kennen sie nicht. Deswegen wird die Geschichte dreimal gespielt. Nicht ganz komplett, sondern immer wieder in Ausschnitten. Wir steigen auch immer wieder an anderen Stellen rein. Darüber sprechen wir auch gleich nochmal. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oder das ist eigentlich das Konzept. Es sind immer wiederkehrende Kämpfe. Es sind Kämpfe, die eigentlich Jahrhunderte alt sind und immer wieder neu stattfinden.
What I'm hoping is that the work we've done with David Bergmüller is the possibility for the audience to have had a 400-year gap experience of the same piece, of the same music, and therefore to look at it with the original eyes and a bit later eyes, thinking, oh, if it had been written today, what would I think about it? Rather than it had been written 400 years ago, oh, this is nice. Let's look back at history.
Was ist die konzeptionelle Grundüberlegung gewesen? Also was ist der Motor für diese Inszenierung und auch zu sagen, wir sind in verschiedenen Zeitebenen?
The polarization of the world is my base in the thinking of that show. We want it all the time to be black and white, to put morality on everything, black and white, or east or west, or man or woman, and there's many, all these oppositions are sort of embodied by Tancredi and Clorinda in that story. So it's actually more complex than we think. And in that complexity, there are a lot of desire to take sides. And I think in that matter, that it was obvious at the time. And what I'm trying to say today is that the complexity of it is more interesting than going black and white and put some moral good or bad into any side.
Das Zentrum dieses Stückes und der Ort, an dem es spielt, ist Jerusalem. Jerusalem ist der Ort, um den die Kreuzzüge geführt worden sind. Und wir erleben heute, dass ganz andere Konflikte an diesen Orten, nicht in Jerusalem, aber in Israel stattfinden, dass im Grunde genommen dieser Konfliktherd, der im Mittelalter ganz wichtig war, um den, dass dieses Stück auch handelt, an dem Ort sind auch heute noch Konflikte. Olivier, du hast eine enge Verbindung gehabt mit Jerusalem. Wie geht's dir damit, diesen Ort hier ins Zentrum zu stellen?
Well, Jerusalem is not only a city I actually lived in, on both sides. So it's a city I know very well, and it's a city that for ages, and today is not a battlefield, but it's actually a symbol of the battlefields that are happening in other places. But it's definitely the eyes of the world go in that direction to express this opposition or this polarity that we just talked about. And strangely enough, when King David, let's go biblical for a second, when King David creates Jerusalem, it's for the future ages to unite the kingdom, to unite a kingdom that was quite divided, and that he managed, not in a nice way, in a very bloody way, to unite for a second. And this unity made it Yerushalayim, which is, you will see the peace, or you will see pieces in the plural. And the Arabic name, Al-Quds, is a completely different thing. It became the holy city. And that holy city is the heart of beliefs, which for me in theatre is the most important thing. What do you believe in? And how do beliefs coexist? It's rather in that than in, you know, which side are you on? Who's right or who's wrong? Or who's good or who's evil? But it's what do you believe in? And how does that belief can go or not go with the other people's beliefs?
Und nun begrüße ich hier bei mir den Bühnenbildner und Videokünstler Thomas Bodewein und die Kostümbildnerin Petra Reinhardt. Petra, wir haben vorhin kurz gesprochen oder von Figur sein und etwas erzählen. Nun ist ja die Frage, wie wird eine Figur auf einer Bühne zu einer Figur, ganz stark daran gekoppelt, was trägt sie, wie macht ein Kostüm jemanden zu einer Figur? Was glaubst du, was braucht es damit, ein Kostüm, eine Figur charakterisiert? Und wie bist du herangegangen an diesen Abend, wo ja klar ist, die Figur, die Menschen auf der Bühne, die Sänger auf der Bühne, sind immer wieder Figuren, steigen aus etwas ein, steigen aus etwas aus?
Ja, ich muss jetzt wiederholen, was ich schon die ganze Zeit sage. Eigentlich gehören Kostüme verboten bei Monteverdi, weil die Musik so schön ist, dass da kann man eigentlich keine Kostüme machen. Also wir haben jetzt, was David vorher auch schon gesagt hat, viele Bilder. Und in dieser Geschichte, also die Olivier mit den Musikern erzählt, konnten wir eigentlich nur mit Bildern rangehen. Also wir erzählen jetzt weder den Krieg zwischen East and West, noch die Location. Wir haben einfach mit ganz simplen Bildern gearbeitet. Das heißt, es gibt eigentlich keine konkreten Referenzen, weder zu einer historischen zu einem historischen Punkt noch. Es ist eine Bildersprache, die wir auch da, also ich finde ja, dass diese Musik wahnsinnig modern ist. Also ich habe da viel mehr Zugang als zu vielen modernen Komponisten. Modern und schön. Also es gibt ein, ich glaube nicht, dass irgendjemand sagen kann, ich verstehe Monteverdi nicht oder ich habe keinen Zugang zu der Musik, wenn das bei vielen anderen Komponisten ja der Fall ist. Also ich schweife jetzt aus, das Kostüm herangehen an das Kostüm war eine reine Bildersprache, die aber aus einer Emotion kommt, eben weil diese Musik nur Emotion ist.
Ja. Ich finde das sehr schön, dass du abschweifst und ausholst, denn wir reden ja oft bei solchen Podiumsgesprächen mit Kostüm oder Bühnenbild dann eben über ihre technischen Sachen. Aber natürlich seid ihr genauso in dem Entstehungsprozess drin und auch du musst eine Emotion zu einer Musik haben, um eine Idee zu haben, was es ist. Ihr habt ja es gibt eine Reihe von Rüstungen auf der Bühne und plötzlich ist man, das fand ich sehr faszinierend beim Sehen, man ist in einer archaischen Welt, es sind keine modernen Armeeteile, aber trotzdem ist man bei etwas, so einer Art Archetyp des Krieges. Ja. Ist das, was du mit Bildern meinst?
Ja, also auch da den Krieg darstellen ist ja ein Blödsinn, das geht nicht. Und da sind diese zwei Menschen, die sich lieben und sich bekämpfen. Wir haben ein Zitat einer Rüstung, wir haben nur einen Teil einer Rüstung. Und die beiden sehen gleich aus, dass der Zuschauer auch kapiert, der die Oper wahrscheinlich viel besser kennt als wir, dass es sich um ein Paar handelt. Aber die sind archaisch oder asexuell, wenn man das so sagen möchte, bis man eben am Ende erkennt, wer es ist.
Also der Moment der Enthüllung, wenn die beiden Helme abgenommen werden und Tancredi eben erkennen muss, genau, wen er da eigentlich gerade getötet hat. Was ja er sagt dann, welch Wunder oder welch Erkenntnis, glaube ich. Und es ist die doppelte Erkenntnis, zum einen zu erkennen, dass ein Mann eine Frau war, zum anderen zu erkennen, wen er getötet hat und überhaupt, dass er getötet hat. Ich glaube, das spielt eine ganz, ganz große Rolle.
Ja.
Es gibt eine Art Grundkostüm, das du am Anfang beim Konzeptionsgespräch mit dem so beschrieben hast. Das sind so Gewänder, ein bisschen wie bei Pina Bausch.
Ja.
Jetzt habe ich sehr viel Pina Bausch gesehen. Da sieht man immer diese sehr schmucken
Unterkleider,
genau. Und ich war dann bei der Klavierprobe sehr beeindruckt zu sehen. Es ist eigentlich viel mehr. Und vor allem, ich habe das Gefühl, dass es dir wichtig ist, dass die Materialien den Körper sehr formen. So kam es mir vor.
Ja, aber formen. Der Körper ist da. Also der Körper ist da und manchmal möchte man was zeigen, manchmal möchte man nichts zeigen, aber was ich vorher gesagt habe, dass es eigentlich gar keine Kostüme geben dürfte, diese weißen, fragilen Kleider, die die Männer und die Frauen tragen, das ist auch wieder hier kein, überhaupt hat nichts mit irgendeiner Transgender-Geschichte zu tun, sondern es geht darum, dass da nackte, fragile Menschen stehen, die alle gleich sind. Und es hat auch super funktioniert, aber das, da muss ich auch dazu sagen, das so Sachen herzustellen, das geht natürlich nur, wenn man eine tolle Abteilung hat. Und die Kostümabteilung vom Theater an der Wien ist wahnsinnig, die sind sehr gut und es macht wahnsinnig Spaß, mit denen zu arbeiten, weil die jetzt, also wir haben so viel entdeckt während der Proben, was gar nicht geht. Da muss man umdenken. Und die sind sehr, sehr gewillt, mitzuarbeiten und es kommt nie, haben wir nicht, können wir nicht, geht nicht. Sondern es geht immer alles.
Es geht sehr viel und wir haben auch gesehen, dass sich durch die Kostüme die sechs Darstellerinnen sehr schnell auch zu einer Gruppe verwandelt haben und man eben nicht mehr gefragt hat, wer ist eigentlich Mann und wer ist Frau.
Ja, das ist wichtig, aber ich finde gerade in der heutigen Zeit, wo das so ein riesiges Thema ist, mit diesem Gendern, Transgendern, Queeren, das ist alles völlig normal heute, aber wir wollten das überhaupt, das sollte überhaupt nicht zum Thema werden. Das ist überhaupt, dafür ist die Sache, die Geschichte viel zu ernst und die Musik viel zu schön, also das überlassen wir anderen.
Thomas, ich habe vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen von einem Zuschauer, der wissen wollte, ob es denn ein Originalbühnenbild gibt oder wieder leere Bühne und kein Kostüm. Das war natürlich ein bisschen polemisch gefragt. Ich habe sehr höflich geantwortet, dass es einen wunderschönen gemalten Wald gibt. Die Frage nach dem Originalbühnenbild kann man eh in diesem Fall abschmettern, denn das Stück hat original nicht in einem Bühnenbild stattgefunden. Du hast aber ein wunderbares Bühnenbild gemacht und du gehst tatsächlich aus von der Barockbühne, von dem gemalten Wald. Warum der Wald?
Also es gibt eigentlich drei Bühnenbildner, also es transformiert sich ganz oft.
Fang doch bitte beim ersten an.
Genau, also wie so ein Wald. Also wenn ich, man muss das Bühnenbildner ein bisschen im Voraus arbeiten. Das heißt, man muss eine Helikopterperspektive auf das Geschichte haben. Und wenn ich mein Research gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass eigentlich alle Bilder von dieser Tancredi-Clorinda-Geschichte, als auch Kriegsbilder und Liebesbilder, alle im Wald stattfinden. Und es gibt ein, das ist also ein Thema, das die alles verbindet. Und deswegen habe ich auch entschieden, einen Wald zu bauen. Und gleichzeitig wird das Wald sich auch transformieren über die Zeit. Wir machen eine kurze Theatergeschichte-Reise miteinander, weil ich habe tatsächlich mit dem Barock angefangen und am Ende sind wir in heutige Tage oder die Zukunft vom Theater wahrscheinlich.
Ja. Es ist sehr viel, was ihr hier erzählt und ihr sagt das so nonchalant, als hätten wir eine Riesenbühne hinter uns. Wir wissen aber, die Bühne der Kammeroper ist sehr klein und auch da, wie macht man eine Reise durch die ganze Theatergeschichte auf diesen 40 Quadratmetern, 30 Quadratmetern?
Weniger, ich glaube.
Bisschen weniger.
So etwas. Wie war die Frage?
Wie macht man eine Reise durch die Theatergeschichte, wenn man so wenig Platz hat?
Ja, das ist das Glück. Zum Glück sind die Barocksets immer flach und das kann man einfach wegfliegen. Und was da hinten dann sichtbar wird, das ist nie immer eine Überraschung. Wir haben viele moderne Techniken genutzt. Also wir nutzen Projection. Wir haben einen riesen LED-Wand. Ich habe dafür auch das Wald in 3D gebaut und sogar die Sängerin auch 3D gescannt und wir haben viel Greenscreen genutzt, also moderne Techniken, die ich auch umgesetzt habe in klassische Barockgemälde.
Das ist ein bisschen deine sehr spezielle Herangehensweise, so traditionelle Theatermittel zu kombinieren mit moderner Technik, also das, was viele Zuschauer nicht gerne hören, nämlich Video, ist bei dir wirklich ein Mittel, eine Fortschreibung von barocker Technik. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Ich finde es wichtig, dass wenn man Video nutzt auf die Bühne, dass es auch sich verhält zum Leute auf die Bühne und jetzt die weitere Bilder, dass es nicht nur ein Hintergrund ist, aber dass wirklich eine Funktion hat. Und es ist noch eine riesige Untersuchung und diese Vorstellung, diese Produktion ist sogar ein Schritt in meine weitere Arbeit sozusagen.
Also wenn du sagst, du hast den Wald nachgebaut, dann ist es nicht plastisch nachgebaut, sondern es ist per Video nachgebaut.
Genau, es ist per Video nachgebaut. Ich bin einfach mit einem 3D-Scanner im Wald gegangen und habe Bäume gescannt und modelliert und alles zusammengebracht in einen Wald, das es nicht gibt auf der Welt, aber nur für uns entstehen ist.
Es ist ein Abend, der sehr viel zusammenbringt, sehr viel Emotionen, sehr viel musikalische Stile und der ein großes Thema behandelt, nämlich das Menschheitsthema. Warum geraten Menschen in Kriege? Warum entstehen Konflikte? Warum wird von Kain und Abel bis zur Gegenwart kämpfen Brüder eigentlich gegeneinander? Die Frage werden wir wahrscheinlich nicht beantworten können in 90 Minuten und auch vielleicht nicht mit den Mitteln des Theaters. Aber vielleicht nochmal also als emotionale Beschreibung von dem, was ihr gesehen habt bei den Proben oder wie der Stand ist. Was glaubt ihr, was für Mittel hat das Theater, auf solche Fragen zu reagieren und was können wir, wenn nicht beitragen, so doch zumindest am Publikum als Diskussion vermitteln?
Also was jetzt gerade in der Welt draußen stattfindet, das kann man, glaube ich, überhaupt nicht übersetzen. Wir haben das große Glück, und ich bin nur ein kleiner Teil, weil die Sänger sind die, die das Wirkliche leisten und die Musiker, Gefühl von Glück und Gefühl von Frieden zu vermitteln. Ich glaube, jeder, und ich sage immer Musikern, die Kinder haben, ich glaube, das sind die glücklichsten Kinder der Welt, weil wer mit Musik aufwächst, ist schon von der DNA her ein friedlicher Mensch. Und deswegen haben wir, glaube ich, wie gesagt, ich nicht, aber die Musiker, die ganz große Power, was dazu beizutragen, dass die Menschen glücklich rausgehen. Und wer glücklich aus dem Theater geht, aus der Oper geht am Abend, geht bestimmt nicht in die U-Bahn und sticht jemanden um.
Ja, die Musik, die Sie zwischendurch immer wieder gehört haben, das war eine von Monteverdis berühmtesten Kompositionen, das Lamento della Ninfa, und es wurde gesungen von der Sopranistin Johanna Rosa Falkinger, dem Tenor Ilja Dovner, dem Tenor Ferran Albrich sowie dem Bass Lazar Parejanin. Das war unser Podcast zu der Produktion Combattimenti. Mein Name ist Kai Wessler und ich freue mich, Sie auch in wenigen Wochen mit dem Podcast zu Gottfried von Einems, der Prozess, wieder begrüßen zu dürfen.